Heute bei «Apropos» Forensic Nurses. Menschen, die sexuelle Gewalt erleben, gehen oft nicht sofort zur Polizei oder ins Spital. Viele schämen sich zum Beispiel, sie sind überfordert oder noch nicht bereit, sich befragen lassen zu dem, was sie erlebt haben. Durch das gehen aber Beweise verloren, die später zum Beispiel für eine Strafanzeige wichtig wären. Sogenannte Forensic Nurses, also spezialisierte Pflegefachpersonen, sollen das ändern. Sie sichern Spuren, ohne dass jemand gerade eine Anzeige einreichen muss.
Die Möglichkeiten, die wir haben, ist, also wir machen eine Spurensicherung, eigentlich analog, so wie es der Rechtsmediziner macht. Natürlich hat man dann ein gewisses Spurenspektrum nicht. Also man hat Tatverdächtige oder mutmaßlich tatverdächtige Person hat man nicht. Aber es geht vor allem darum, dass wir Befunde am Körper dokumentieren, fotografisch. Wir können Abstrich machen, DNA-Abstrich. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, und Forensic Nursing beinhaltet das eigentlich schon im Namen, also die Spurensicherung ist ja das Forensische. Und das Nursing ist halt wirklich, wir sind da für die Leute.
Inwiefern macht das einen Unterschied? Könnten sich so Angebote schweizweit etablieren? Und dort, wo es sie schon gibt, werden sie dort auch tatsächlich genutzt? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Lilian Minor, die vor kurzem die Leiterin von einem neuen Angebot im Kanton Zürich getroffen hat. Hallo Lili.
Hallo Mirja.
Lili, stell uns doch Dominik Haini vor.
Dominik Haini ist 41, Pflegefachfrau mit einer Spezialausbildung in Forensic Nursing und Leiterin vom neuen Dienst Forensic Nurses vom Kanton Zürich. Getroffen habe ich sie in einem Sitzungsraum im IRM, im Institut für Rechtsmedizin. Dort hat sie auch ihr Büro, aber ins Büro haben wir nicht rein dürfen, weil das Risiko zu gross gewesen wäre, dass wir irgendwelche Beweismittel zufällig hätten können sehen.
Ich bin Dominik Haini, bin seit etwas mehr als 20 Jahren Pflegefachfrau. Ich habe über 10 Jahre auf dem gynäkologischen Notfall geschafft im Stadtspital Zürich und habe dort unter anderem auch Opfer betreut, also Betroffene von Sexualdelikt und häuslicher Gewalt. Und habe dann geschaut, ob es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt in diesem Sektor und bin auf das CAS Forensic Nursing gestossen, wo man an der Uni Zürich machen kann, mit dem Institut für Rechtsmedizin zusammen. Und arbeite jetzt seit gut 2,5 Jahren am Institut für Rechtsmedizin Zürich als Pflegefachfrau mit Weiterbildung als Forensic Nurse.
Frau Haini ist eine sehr warmherzige, aber trotzdem kompetente und unglaublich engagierte Frau.
Wir haben das Pilotprojekt vom Kanton Zürich, die Umsetzung der Istanbul-Konvention, die die Schweiz ja ratifiziert hat. Und der Bund hat einen nationalen Aktionsplan ins Leben gerufen, der läuft vom Jahr 2022 bis 2026 mit diversen Massnahmen. Und unser Projekt geht darum, dass Gewaltbetroffene, die sich auf einem Notfall vorstellen oder einfach sonst in einem medizinisch-klinischen Umfeld eine bessere Betreuung bekommen und die Möglichkeit haben, eine Spurensicherung zu bekommen, eine forensische, ohne dass sie gerade eine Anzeige machen müssen.
Und Dominik Haini, sie ist eben eine sogenannte Forensic Nurse. Das ist ja wie ein neuer Begriff. Wie muss man sich ihre Arbeit als Forensic Nurse vorstellen?
Sie wird gerufen, oder sie und ihre Berufskolleginnen werden von Spitälern und Ärzten gerufen, wenn jemand berichtet, dass er häusliche oder sexuelle Gewalt erlebt hat. Dominik Haini sucht dann die Person auf, oder ihre Kolleginnen suchen dann die Person auf, und zwar noch vor Ort im Spital, und untersuchen sie und dokumentieren die Spuren von diesen Gewalttaten.
Es gibt so wie unterschiedliche Rollen, die man einnehmen kann, nachdem man die Weiterbildung gemacht hat. Die meisten, die den CAS machen, arbeiten nachher weiter, dort, wo sie angestellt sind. Also es ist eine Notfallstation oder in einem Ambulatorium oder in der Spitex, und haben einfach durch die Absolvierung von dem CAS sind sensibilisierter, was das Thema anbelangt.
Sie beraten aber auch Personen am Telefon. Zum Teil sind es Privatpersonen, es können aber auch zum Beispiel Schulen sein, die gewisse Verdacht haben. Und was ganz, ganz wichtig ist, sie leitet die Betroffenen an die Opferhilfe weiter.
Und dann gibt es so Leute wie mich und das Team, das ich hinter mir und neben mir habe. Wir sind jetzt 9 Pflegefachpersonen, die nur noch in diesem Bereich arbeiten. Und nebenbei nicht mehr im Spital oder sonst in einer Gesundheitsinstitution arbeiten.
Dass Dominik Henny und ihre Kolleginnen dazugerufen werden, das ist ja relativ neu. Wie war es denn bisher geregelt? Also was ist passiert, wenn jemand sexuelle Gewalt erlebt hat und ins Spital gekommen ist?
Dann ist man im Notfall untersucht worden, so wie alle Leute, die in den Notfall kommen. Die Konzentration ist aber vor allem auf der somatischen Diagnose gelegen. Also man hat abgeklärt, gibt es Verletzungen, man hat abgeklärt, muss man irgendwie wegen sexuell übertragbaren Krankheiten schauen, besteht Ansteckungsgefahr. Man hat allenfalls einen Schwangerschaftstest gemacht, beziehungsweise die Schwangerschaft versucht zu verhindern mit den Pillen danach. Mhm. Was man weniger gemacht hat, ist, sich auf die Situation von dem Opfer zu konzentrieren. Wie geht es ihm persönlich, wie geht es ihm psychisch? Und was man auch nicht gemacht hat, ist, Spuren dokumentiert und gesichert.
Ich bin jetzt jemand, der von Gewalt betroffen ist. Ich habe einen Sexualdelikt erlebt am Wochenende. Dann gehe ich ins Spital. Nehmen wir das Triemli-Spital, weil ich möchte wissen, ob ich mich mit etwas angesteckt habe. Ich möchte wissen, ob ich verletzt bin, ob sonst irgendetwas nicht in der Ordnung ist. Das ist eigentlich so der Gedanke, warum ich jetzt ins Spital gehe. Dann hat es das medizinische Personal, das das mal aufnimmt. Und dann sagt das medizinische Personal, ja, es gibt die Möglichkeit, natürlich, man kann eine Anzeige machen. Dann kommt die Polizei. Dann wird ein körperlicher Untersuch aufgeleistet. Dann kommen die Assistenzärztinnen vom Institut für Rechtsmedizin. Die werden dann aufgeboten und dann gibt es eine Spurensicherung.
Für die Personen war das oft sehr stressig, weil sie x-mal das Gleiche erzählen müssen. Du musst dir vorstellen, du kommst ins Spital, du musst zuerst am Empfang erzählen, was passiert ist. Dann musst du es vielleicht einer Pflegefachperson erzählen, dann einem Arzt. Und das war alles recht belastend für die betroffenen Personen. Vor allem im Kontext, dass sie im Prinzip ein medizinischer Fall waren im Spital.
Der Fokus auf die medizinischen Untersuchungen, die man dann relativ schnell gemacht hat, was hat das für die Betroffenen bedeutet?
Ja, erst einmal, dass sie, wie gesagt, einfach als medizinischer Fall wahrgenommen werden. Oder im anderen Fall, dass sie schon als strafrechtlicher Fall wahrgenommen werden. Das heisst, viele Ärzte haben dann die Betroffenen gedrängt, möglichst rasch eine Anzeige bei der Polizei zu machen, weil anders ist es nicht möglich, die Spuren zu sichern. Aber das ist natürlich für die Betroffenen eine totale Überforderung. Und das hat damit zu tun, dass fast alle Sexualdelikte und bei der häuslichen Gewalt sowieso sich unter Leuten abspielen, die sich kennen. Das heisst, man kommt sehr schnell in einen Loyalitätskonflikt rein. Man schämt sich aber auch, wieso passiert mir so etwas? Wieso habe ich das nicht verhindern können? Oder zum Beispiel, wieso bin ich so blöd gewesen, mit der Disco-Bekanntschaft mitzugehen? Das sind all so Sachen, die eine Rolle spielen. Und je institutioneller das deine Beratung wird, desto schwieriger ist es einfach für die Betroffenen.
Ich glaube, jemand, der betroffen ist von Gewalt, es ist immer mit Scham verbunden, sich da jemandem anzuvertrauen. Manchmal auch erlebe ich noch viel, dass sie das Gefühl haben, bin ich jetzt da nicht irgendwie auch noch ein bisschen selber die Schuld? Gerade bei sexualisierter Gewalt. Gerade bei häuslicher Gewalt ist häufig auch als Abhängigkeitsgefüge da zum Partner oder zum mutmaßlichen Täter. Es ist ja nicht alles immer so einfach. Oder sind Kinder involviert oder der Aufenthaltsstatus hängt am Partner fest. Was natürlich eine grosse Hemmschwelle bedeutet, um sich irgendwo Hilfe zu holen. Oder man hat vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, man hat schon mal probiert, sich Hilfe zu holen und ist gerade so ein bisschen an die falschen Leute geraten.
Das heisst eben auch, dass man sich schämt, dass man vielleicht am Anfang auch zögert. Das hat dann auch lange dazu geführt, dass mutmaßliche Gewalttaten zum Teil nicht erfasst worden sind, oder?
Ja, das ist so. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, das weiss man aus verschiedenen Studien. Geschätzungsweise etwa 10% von allen Fällen werden nur angezeigt. Das heisst, in etwa 90% der Fälle schweigen die Opfer einfach aus Überforderung, weil sie auch wollen vergessen, was passiert ist. Weil sie manchmal vielleicht sich einreden, ja, das ist ja jetzt nur eine Gleisung, sonst ist sie ja eigentlich ein netter Mensch. Lauter so Sachen spielen eine Rolle.
Wir haben immer das Gefühl, wir sind so eine unglaublich gut aufgeklärte Gesellschaft. Das erlebe ich nicht so. Also es gibt immer noch Leute, die von Polizeiposten gehen und dann zu hören bekommen, irgendwo auf Polizeiposten XY im Schrachen raus, ja, dann gehen sie doch einfach dort nicht mehr hin. Oder machen sie doch das einfach nicht mehr. Also ich will jetzt nicht die Polizei schlechten, die Polizei macht einen super Job. Aber es sind Sachen, die passieren, oder? Oder dann geht man zu einer Frauenärztin und die sagt, ah, oh, ja, aber wenn sie keine Anzeige machen, kann ich wie nichts machen, oder? Für die Betroffenen selber ist es einfach so oder so schon eine Hürde, überhaupt neu mit hinzugehen. Und meistens gehen sie dann halt neu mit hin, weil sie dann halt gleich Beschwerden haben und Hilfe brauchen.
Und was auch eine Rolle spielt, eben, ist die Situation, dass man zu schnell gedrängt wird, Anzeige zu erstatten, bevor man sich eigentlich selber so ein bisschen sortiert hat.
Das verändert sich jetzt durch so Forensic Nurses, wie eben Dominique Haney eine ist. Wenn sie jetzt kommt und kann sie Spuren sichern, was sind so die Sachen, die sie erfasst?
Also zuerst mal führt sie natürlich ein Gespräch mit der Person. Sie erklärt, was sie macht, warum sie es macht. Sie erklärt, was wichtig ist. Sie versucht zu erfahren, was passiert ist. Und zwar wertfrei, also ohne schon gerade zu sagen, wer allenfalls könnte der Täter sein, was allenfalls im juristischen Sinn könnte passiert sein. Einfach einmal zuhören. Und dann, was sie dann macht, das ist eine sehr exakte, systematische Arbeit. Sie tut nämlich zuerst mal den ganzen Hautmantel der betroffenen Person anschauen. Sie sucht Hämatome, sie sucht Krätze, sie macht Fotos von Verletzungen. Wenn das Opfer zustimmt, fotografiert sie auch zum Beispiel genitale Verletzungen. Und dann kommt die Sicherung von DNA-Spuren. Es gibt einen Abstrich, je nachdem, bei den Genitalien. Aber zum Beispiel auch bei der Haut. Weil, was viele Leute nicht wissen, wenn du geschlagen wirst, dann nachher hinterlässt das möglicherweise DNA-Spuren vom Täter.
Die Möglichkeiten, die wir haben, ist, also wir machen dann Spurensicherung eigentlich analog, so wie es der Rechtsmediziner macht. Natürlich hat man dann ein gewisses Spurenspektrum nicht. Also man hat Tatverdächtige, die mutmaßlich tatverdächtige Person hat man nicht. Aber es geht vor allem darum, dass wir Befunde am Körper dokumentieren, fotografisch. Wir können Abstrich machen, DNA-Abstrich. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, und Forensic Nursing beinhaltet das eigentlich schon im Namen, also die Spurensicherung ist ja das Forensische. Und das Nursing ist halt wirklich, wir sind da für die Leute. Wir entlasten das Spital extrem, weil die natürlich nicht Zeit haben, 3-4 Stunden zu jemandem ins Zimmer zu hocken, wo jetzt gerade in einem rechten Ausnahmezustand ist. Und was uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Weiterleitung an die Opferberatungsstellen im Nachgang, was wir auch aufgleisen können. Was in meinen Augen nach einem Jahr so als Resümee eigentlich fast wichtiger ist, als jetzt einfach nur die reine Spurensicherung.
Wenn sie jetzt also die Spuren erfasst, dokumentiert, wird das dann sofort ausgewertet? Also schaut sie sofort darauf, könnte das ein Übergriff gewesen sein oder nicht?
Nein, die Spuren werden einfach gesichert und dokumentiert.
Wir legen die Fotos ablegen im System, das wir machen. Wir legen die ganzen, das nennt sich Asservat. Also Asservat beinhaltet DNA-Stäbli, Ausstrich, den man macht, oder auch mal eine Unterhose. Ich kann auch mal eine Unterhose asservieren. Tun wir richtig verstauen und aufbewahren. Beim Sexualdelikt werden diese Sachen 15 Jahre aufbewahrt. Bei häuslicher Gewalt auch. Also das wird bei uns dann einfach eingefroren, aber nicht ausgewertet. Das ist auch noch wichtige Info, die ich will, dass es die Leute wissen. Wir sichern Spuren, die werden aber nicht ausgewertet. Ausgewertet wird erst, wenn es zu einer Anzeige kommt.
Erst bei einer Strafanzeige gibt es eine Auswertung von diesen Spuren. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist das eine Kostenfrage. Also so Spuren auszuwerten ist extrem teuer. Und auf der anderen Seite will man aber auch verhindern, dass die Leute quasi nur dann eine Strafanzeige machen, wenn eine bestimmte Person als Täter angewiesen werden kann. Also man muss sich dann schon entscheiden, grundsätzlich mache ich jetzt eine Strafanzeige oder mache ich keine Strafanzeige?
Kannst du dafür auch ein Beispiel machen?
Ja, ich habe mit Dominique Haney über einen Fall geredet, wo eine Mutter die Vermutung hatte, dass ihr Kind von einer bestimmten Person aus der Verwandtschaft könnte sexuell missbraucht worden sein. Und sie wollte einen Abstrich machen, um herauszufinden, ob die Person etwas gemacht hat oder nicht. Und das geht natürlich nicht, oder? Entweder man hat den Verdacht und dann nachher muss man wirklich auch sagen, ich habe den Verdacht, ich mache eine Strafanzeige. Oder man hat den Verdacht nicht. Aber einfach so zuerst einmal die Spuren sicher lassen und dann weiss man vielleicht etwas, aber vielleicht weiss man es gleich nicht. Das wird sehr schwierig und das bringt die Opfer auch nicht weiter. Also, wenn du nachher weisst, dass eine Spur rum ist, was heisst denn das? Also, du musst ja dann auch mit den Konsequenzen leben können, dass du ein bestimmtes Wissen hast oder nicht hast. Also, es erleichtert im Prinzip die Situation für die Opfer nicht.
Mhm. Was aber die Situation erleichtert, ist, dass sie die Spuren mal aufnehmen können, ohne sofort eine Anzeige erstatten müssen. Wie lange haben denn nachher Betroffene Zeit, um sich die nächsten Schritte zu überlegen?
Ja, grundsätzlich gibt es, abgesehen von den juristischen Verjährungsfristen, gibt's an sich keine Fristen. Also die Spuren werden einfach aufbewahrt, solange man sie kann aufbewahren. Aber es ist sicher so, dass die Opfer Zeit haben, sich zu überlegen. Was halt der Fall ist, ist, je länger das Delikt zurückliegt, desto schwieriger wird es grundsätzlich zu beweisen, selbst wenn du Spuren hast. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass die Opfer dann auch an die Opferberatung weiterverwiesen werden, wo ihnen dann helfen kann. Wie mache ich so eine Strafanzeige? Wie muss ich weiter vorgehen? Was passiert jetzt als nächstes?
Lili, du hast jetzt so ein neues Angebot besucht im Kanton Zürich. Wie häufig gibt es schon so Angebote in der Schweiz?
So gut wie gar nicht. Das Angebot im Kanton Zürich ist ein Pionierprojekt. Es gibt im Spital Chur eine Sprechstunde von Forensic Nurses und es gibt im Spital Lausanne eine Gewaltsprechstunde. Aber dass Forensic Nurses ausrücken zu Ärzten und vor allem auch in die Spitäler im Notfall, das ist wirklich ein Pionierprojekt.
Das Fundament, das wir haben, oder so das, was uns Rückenwind gibt, ist die Istanbul-Konvention. Und alle Kantone in der Schweiz müssen die Istanbul-Konvention umsetzen. Und es muss nicht in jedem Kanton ein Forensic Nurse sein. Das muss ja nicht das Rad neu erfunden werden. Aber es sind alle Kantone verpflichtet, mehr zu machen für Gewaltbetroffene. Ich erlebe es so, dass es die Mühlen malen manchmal ein bisschen langsam, aber es hat unglaublich viele engagierte Leute herum, die hier Situationen verbessern wollen. Und wir erfinden ja nicht den 30. High-End-Roboter zum Nierenstein entfernen, sondern wir bewegen uns hier wirklich auf einem Terrain, wo jeder Schritt, den man macht, alles, was man anreisst und was man in den Weg leitet, ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Kann man denn schon die Wirkung von diesem Pionierprojekt abschätzen? Also führt das am Schluss tatsächlich zu mehr Anzeigen?
Ja, definitiv. Im ersten Jahr sind 200 Gewaltopfer untersucht worden und es hat 21 nachträgliche Strafanzeigen gegeben. Man kann da zurückschauen auf die letzten 10 Jahre. Dort hat es eine nachträgliche Strafanzeige gegeben.
Wer ist eigentlich die Zielgruppe von diesem Angebot? Wer nutzt das am Schluss?
Im Prinzip alle Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt, also auch Männer. Und eine besondere Gruppe, die wir sonst nicht so im Fokus haben, sind Personen mit zum Beispiel psychischen Erkrankungen. Dazu kann ich dir noch etwas erzählen von dem Besuch, wo ich bei der Dominik Haini war.
Gerne.
Dort hat nämlich ein Spital angerufen, wo eine psychiatrische Akutstation hat. Und dort ist eine Person am Tag vorher eingeliefert worden, die gesagt hat, sie sei von einem Verwandten missbraucht worden und auch Hämatom gehabt. Und dort hat man dann Dominik Haini aufgeboten, um das anzuschauen. Und sie hat gesagt, das sei gut, dass sie angerufen wird, weil gerade bei psychisch Kranken hat man oft das Gefühl, ja, die haben sich einfach irgendetwas sich vorgestellt, sich irgendetwas erfunden, man nimmt es nicht ernst. Und jetzt in dem Fall hat das Spital wirklich vorbildlich reagiert.
Wir haben jetzt in diesem Gespräch schon über die hohe Dunkelziffer geredet, die es gibt bei häuslicher Gewalt. Ich nehme an, die Forensic Nurses allein, die langen aber dann doch nicht, um die langfristig abzusetzen.
Das Angebot ist sicher ein Anfang, aber nein, es langt natürlich nicht allein. Das fängt damit an, dass sich viele Opfer gar nicht bewusst sind, dass eine Straftat passiert ist. Das ist bei sexuellen Übergriffen so, das ist bei häuslicher Gewalt so. Viele Opfer wollen es nicht wahrhaben. Und es fängt schon damit an, dass man wissen muss, hey, mir ist etwas passiert, das nicht okay ist. Und dann bleibt natürlich die Scham bleibt ein grosses Thema. Die Ambivalenz zum Täter bleibt ein grosses Thema. Der Täter ist vielleicht die Person, die du liebst bei häuslicher Gewalt oder die du mindestens zeitweise liebst. Und das macht die Situation mega schwierig. Dann ist das Problem, dass das Strafverfahren grundsätzlich sehr belastend ist. Und auch dort setzt der Kanton Zürich an. Bis jetzt gibt es kaum eine Begleitung durch das Strafverfahren durch. Das wird man auch ändern. Das kostet aber viel Geld. Also jemanden durch das Strafverfahren begleiten, das ist aufwendig. Dann gibt es Opferangebote und Kampagnen, die oft sehr spezifisch auf, ich sage jetzt, weisse, gesunde europäische Frauen ausgerichtet sind. Also sie haben eigentlich einen relativ guten Service. Aber Männer, Jugendliche, ältere Frauen, Migranten, aber auch Personen mit Erkrankungen, die kommen in der Opferhilfe eher so ein bisschen zu kurz. Und auch dort setzt man jetzt den Fokus drauf, vor allem auf Männer und auf Jugendliche. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der auch eine Rolle spielt, die viele Leute nicht wissen. Häusliche Gewalt und Vergewaltigung gilt versicherungsrechtlich als Unfall. Das heisst, wenn du das der Krankenkasse melden willst, dann musst du das über ein Unfallformular machen. Und wir alle wissen, Unfallversichert sind wir über den Arbeitgeber. Also auch das kann zum Beispiel ein Hindernis sein, wieso dann jemand eben in einem Strafverfahren aussteigt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der ganz grossen Probleme. Es sind nicht nur, dass es gar nicht zu einer Strafanzeige kommt, sondern dass dann auch viele Opfer wieder aussteigen, weil es dann einfach zu viel wird.
Ich glaube, es ist ein Thema, das sehr fest überfordert. Vor allem auch das Gesundheitspersonal. Und man kann das mal durchspielen, es war noch eindrücklich. Ich habe gerade vor kurzem eine Schulung gegeben und dann habe ich so in den Raum gefragt, ja, wenn ich euch jetzt würde sagen, hey, ich habe das und das erlebt, ich brauche eure Hilfe. Was sagt ihr denn als Erstes? Und da ist zuerst mal so eine Mauer des Schweigens gekommen, weil es überfordert einen, oder? Wie soll ich jetzt vorgehen? Was sage ich jetzt, dass ich nichts Falsches sage? Und wenn ich etwas sage, hat es dann vielleicht etwas zur Konsequenz, wo ich dann nicht mehr weiter weiss. Also ich glaube, man steckt schon noch sehr in den Kinderschuhen, wenn es darum geht, wie man Gewaltbetroffene betreut. Und da denke ich, kann man schon noch sehr viel erreichen. Und ich hatte das Gefühl, dass in der Grundausbildung von Pflegefachpersonen, aber auch Ärzten, aber auch Hebammen, das Thema viel mehr Gewicht hat bekommen.
Forensic Nurses sind also wie ein Puzzleteil in vielen Massnahmen, die in diesem Bereich noch getroffen werden sollen. Dominik Haini, der jetzt das neue Angebot im Kanton Zürich leitet, ist ja speziell für das geschult. Wie ist sie selber eigentlich darauf gekommen, zu einer Forensic Nurse zu werden?
Sie ist ja, wie gesagt, Pflegefachfrau und hat lange im Notfall gearbeitet im Triemlispital und hat dort halt immer mal wieder Kontakt gehabt mit Personen, die häusliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben und hat auch mitbekommen, dass es im Grunde genommen unbefriedigend ist, wie man mit diesen Opfern dort umgeht. Und zwar nicht aus bösem Willen, sondern einfach auf einer Notfallstation ist mega viel los. Du bist nach einer Vergewaltigung rein medizinisch gesehen ja nicht das Opfer, das am dringendsten Hilfe braucht, wenn nebendran vielleicht ein Töpfer hast, der einen schweren Unfall gehabt. Das heisst, sie hat einfach gemerkt, die Frauen oder die Opfer, die sind nicht so betreut, wie es die Situation eigentlich würde brauchen, jetzt aus juristisch, menschlicher, ethischer Sicht. Und dann hat sie offenbar zufällig gesehen, dass ein COS ausgeschrieben war für Forensic Nursing und hat sich dort angemeldet und dann hat er absolviert und ist dann so ein bisschen in das Ganze eingerutscht. Und wo dann das Angebot aufgebaut worden ist im Kanton Zürich, hat sie dann die Leitung übernommen.
Sie wird ja jetzt heute oft dann gerufen, wenn Leute etwas Schlimmes erlebt haben. Wie geht sie mit dem um, dass sie oft auch in belastenden Situationen dazukommt?
Sie sagt, ihr hilft es, dass sie weiss, dass sie etwas Gutes macht. Dass sie den Leuten kann mindestens mal einen ersten Input geben, dass sie sie auch weiterverweisen kann an Stellen, die spezialisiert sind. Das, sagt sie, ist für sie enorm wichtig. Schwierig wird es, wenn sie das Gefühl hat, sie kann aus einem bestimmten Grund nicht helfen. Vielleicht will sich eine Person nicht helfen lassen. Das, sagt sie, das geht ihr nach.
Wie gut gelingt es ihr, sich da abzugrenzen von diesen schwierigen Geschichten, die sie auch mitbekommt?
Das ist eine Frage, die ich ihr natürlich auch gestellt habe.
Ich glaube schon, dass es ein Job ist, wo man sich gut muss kennen selber. Würde ich aber behaupten, dass man das generell muss, wenn man in der Pflege schafft. Seit ich in der Pflege bin, habe ich mit schwierigen Situationen zu tun. Leute, die nicht mehr lange zu leben haben, Leute, die schwere Diagnosen bekommen, Leute, die einsam sind, Leute, die dement sind, Leute, die keine Angehörigen mehr haben. Leute, die Gewalt erleben, drehen sich in die gleiche Reihe ein. Und man hat einfach keine Zeit mehr heutzutage. Man hat keine Zeit mehr für die Leute zum Zuhören. Und darum gibt es auch viele, die aussteigen aus diesem Beruf. Und das hat mir viel mehr zu arbeiten gemacht als die Geschichten mit denen, die ich jetzt zu habe. Weil ich bin unglaublich dankbar, kann ich in diesem Projekt mitarbeiten, weil eins hat das Projekt. Ich habe wieder Zeit für die Leute. Ich glaube, Menschlichkeit ist schon das, was uns zusammenhält. Gewalt wird man, glaube ich, nie aus den Menschen rausbringen. Das ist das Gleiche wie Prostitution, oder? Das ist eigentlich das älteste Gewerbe. Das wird es immer geben. Und es wird immer Leute geben, die es machen. Und es wird immer Leute geben, die es konsumieren. Aber die Rahmenbedingungen kann man schaffen, dass es Leute, die es dann erleben, gut aufgefangen werden und unterstützt werden.
Danke vielmals, Lili, für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Wer noch möchte sich in diesem Thema vertiefen, Forensic Nurses, man findet bei uns auch noch den Artikel dazu auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit Liliane Minor und die Folge produziert hat Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.